Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich gehe mit euch heute zusammen auf den Bau. Dort brennt es lichterloh, René Benkos Signa-Gruppe hat es zerrissen, die Immobilienaktien haben federn lassen müssen und jetzt laufen die Auftragsbücher bei den Baufirmen und ihren Zulieferern leer. Das ist eine große Industrie mit tausenden von Unternehmen und auch eine Industrie, in die bis zum Ausbruch der Baukrise Private Equity ordentlich investiert hat. Weil sich dort jetzt Restrukturierer, Insolvenzverwalter, Finanzierer und Finanzinvestoren begegnen, ist das ein Markt, mit dem wir uns auch hier in unserem Podcast mal beschäftigen müssen. Und dafür haben wir uns jemanden geholt, der gerade viele Sanierungsprojekte in der Baubranche begleitet. Jan-Erik Gürtner, Partner bei dem Beratungshaus Helbling. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, lieber Jan-Erik.
Herzlichen Dank, Michael. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Hand aufs Herz, bist du froh, dass du gerade kein Haus baust oder eine Wohnung in einem Neubauprojekt angezahlt hast?
Bin ich, definitiv. Ich glaube, das ist nicht keine gute Zeit aktuell und bin froh, dass ich dieses Thema vor mehr als 10 Jahren hinter mir gelassen habe.
Sauber, dann bist du wahrscheinlich auch schon weitgehend entschuldet und kannst auch die Zinsentwicklung relativ entspannt betrachten. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Leute da draußen, die nicht ganz so entspannt auf das Thema drauf schauen können. Speziell am Bau sehen wir ja, dass da sehr viele Wertschöpfungsketten ineinander greifen und selbst wenn nur ein Glied schwächelt, bringt das schon Sand ins Getriebe. Du hast es wahrscheinlich damals selber gemerkt. Jetzt aber schwächeln praktisch alle Glieder in dieser Wertschöpfungskette. Die Investoren, die Entwickler, die Bauunternehmen und ihre Zulieferer. Wir fokussieren uns heute mal auf die beiden Letztgenannten, die Bauunternehmen und die Zulieferer. Ich habe schon erwähnt, dass deren Altaufträge langsam abgearbeitet sind und neue kommen so gut wie keine mehr rein. Kannst du uns sagen, wann die Baubranche hart am Boden aufschlagen wird?
Das, was wir momentan aus den Daten sehen, das, was wir bei den von uns betreuten Unternehmen gerade sehen, ist es wahrscheinlich so Mitte 2024, zweites, drittes Quartal wird möglicherweise der Bodensatz erreicht sein. Die Frage ist, wann es aber wieder merklich anzieht und das ist noch nicht hundertprozentig klar. Die meisten rechnen mit einem Anziehen der Baukonjunktur erst ab 2025 wieder, vielleicht erst Mitte 25 wieder und einige gehen auch erst von 2026 aus.
Bei welcher Gruppe von Unternehmen aus der Baubranche ist die Lage im Moment denn am gefährlichsten?
Ich denke, da gibt es verschiedene Unternehmen in dieser gesamten Kette. Das ist der gesamte Fachhandel natürlich, der für die Neuausstattung von neuen Gebäuden sorgt. Das ist alles, was letztendlich Bauträger anbelangt. Immobilienentwickler sind schon gefährdet aktuell und seit letztem Jahr haben wir doch zahlreiche Insolvenzen gesehen und in der Kette bewegt sich das natürlich jetzt rückwärts. Das heißt, alle, die auch Komponenten für Gebäude herstellen, sei es Technik, sei es Aufzüge etc. oder elektronische Geräte für den Bau, sind natürlich hier an der Stelle momentan gefährdet.
Fangen wir mal oben an der Wertschöpfungskette bei denen, die die Projekte anstoßen, die es auch als erstes erwischt hat jetzt hier in der Krise, nämlich die Projektentwickler. Da gibt es eine ganze Reihe, die letztes Jahr schon in Insolvenzverfahren gegangen sind, die jetzt zum Teil schon 6, 12 Monate laufen, also wahrscheinlich auch schon am Ende der Sanierung langsam sind oder beim Start der Neuaufstellung. Wie ist denn da die Lage? Kann man von denen vielleicht sogar schon ein bisschen Hilfe für den Rest der Wertschöpfungskette hoffen, weil die jetzt wieder rank und schlank und gesund dastehen könnten in Kürze?
Also das ist, glaube ich, noch zu früh von Entwarnung zu sprechen. Also was wir ja sehen, ist auch ein deutlicher Rückgang der Preisniveaus gerade im Bürogebäudebestand. Und damit wird natürlich eine Verumsatzung aller gerade im Bau befindlichen Gebäude nochmal schwieriger für diese Immobilienentwickler. Das heißt, der ganze Absatzmarkt ist preislich um vielleicht 5 bis 10, 15%, je nach Lage, rückläufig gewesen. Das wird nicht dafür sorgen, dass weiter gebaut wird. Alle sind in der Warteposition und entscheidende Impulse kommen vermutlich erst dann, wenn die Zinsen von der EZB abgesenkt werden. Vielleicht in einem ersten Schritt Mitte des Jahres, im zweiten Schritt vielleicht Ende des Jahres. 2024 muss man aber abwarten. Aber ich denke, dass die Erholung deutlich länger dauern wird als angenommen.
Das heißt, nur wenn eine Menge Projektentwickler draußen restrukturiert sind und auch bilanziell saniert sind, werden die in diesem Umfeld auch nach wie vor keine Projekte anstoßen im großen Stil, solange das Zinsumfeld und die Kostenstrukturen so sind, wie sie jetzt sind.
Das ist so. Also solange das Gap so bleibt, wie es momentan ist. Das heißt, ich kann über die Miete letztendlich und die Verkaufspreise meine Baukosten nicht wirklich decken. Solange da ein Gap besteht, wird dieser Markt sich auch nicht so schnell erholen.
Ich habe bei der Recherche gelesen, dass die Beschaffungskosten für Material um 30-40% angestiegen sind in den letzten 2 Jahren, jetzt aber seit geraumer Zeit doch schon wieder spürbar zurückgehen. Kann das die Baufirmen retten oder die Projekte, die jetzt vielleicht gerade angefangen werden?
Also zum Teil muss man sagen. Also man sieht, dass es dieses Peak im Materialbereich über alle Materialklassen doch einen deutlichen Peak in 2022 gegeben hat. Seitdem die Materialpreise rückläufig sind, aber auf hohem Niveau. Das heißt, wir bewegen uns da immer noch auf dem Niveau 2019, 2020, also vor dem eigentlichen Corona-Peak und der Preiserhöhung an der Stelle. Das heißt, wir sehen auch im Materialpreis momentan eine Seitwärtsbewegung. Es ist günstiger geworden, aber auf hohem Niveau. Dazu kommen angestiegene, steigende Zinsen natürlich, auch wenn man auf dem 10-Jahres-Zinsniveau leichte Rückgänge bemerkbar sind aktuell.
Jetzt habe ich leider meine beiden Trumpfkarten schon ausgespielt, in der Hoffnung, dass du uns ein paar positive Nachrichten mitgebracht hast. Also reden wir über die Restrukturierung. Die Branche muss restrukturiert werden. Was hast du denn an Mustern vielleicht schon entdecken können in den gegenwärtigen Restrukturierungen in der Baubranche? Wie werden die angegangen? Was für Tools funktionieren? Welche funktionieren in diesem Umfeld einfach nicht?
Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wo in der Wertschöpfungskette ich mich befinde. Als Fachhändler, als Fachbetrieb und vielleicht auch als Bauelementehändler bin ich natürlich sehr stark auf den Durchsatz angewiesen. Das heißt, wenn ich keine großartigen Verkäufe habe, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen über meine Fläche, über meine Mietverträge. Da muss ich schauen, auch kriege ich eine vorinsolvenzliche, außerinsolvenzliche Regelung hin oder muss ich möglicherweise auch ein Insolvenztool nutzen, ob Eigenverwaltung oder Schutzschirm in der Insolvenz, um mich von unliebsamen Verträgen trennen zu können. Bei den Komponentenherstellern ist die Sachlage etwas anders. Also alle, die ein Produkt für den Bau herstellen, da habe ich ja tiefer gehende Wertschöpfungsketten. Da stellt sich die Frage, kann ich Kapazitäten freisetzen? Kann ich Kurzarbeit einführen? Kann ich mein Produktportfolio zusammenstraffen, um letztendlich auf diese Krise zu reagieren? Und möglicherweise kann ich neben Neuproduktherstellung vielleicht auch das Thema Renovierung in anderer Form anstoßen.
Wir haben also auf der einen Seite eine bilanzielle Sanierung, meistens im Zuge der Insolvenz, im anderen eine strategische Sanierung.
Eher operative, dann auch Restrukturierung, ja. Mhm.
Du hast aber gerade gesagt, auch vielleicht in andere Bereiche reingehen, in die Renovierung reingehen oder sowas. Gibt es da Bestrebungen in der Branche? Siehst du da schon, dass viele versuchen, diesen Shift zu schaffen?
Ja, der Gebäudebestand in Deutschland gilt ja als relativ alt. Das heißt, 75% des Gebäudebestandes hat keine Kennzeichnung, die besser oder die schlechter als B ist. Also A und B eher eine Kategorie, die doch modern ausgestattet sind, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Gebäude, die mit Solaranlage und Wärmepumpe ausgestattet sind. Das sieht man aber heute nicht überall. Das heißt, ein Teil des Gebäudebestandes ist überaltert, der aus den 60er, 70er Jahren besteht. Und den, sag ich mal, zu modernisieren, wird eine große Herausforderung sein. Ist aber auch ein wachsender Markt an der Stelle. Der funktioniert möglicherweise aber erst, wenn wieder KfW-Förderungen dafür zugänglich werden.
Und der leidet natürlich auch unter den hohen Zinsen und unter den hohen Materialkosten.
Definitiv.
Sinnvoll wäre es, aber ein Schub ist da nicht zu sehen, wenn ich dich richtig verstehe.
Noch ist, überlegen sich natürlich auch die Besitzer, die Eigentümer von solchen Gebäuden, was machen sie eigentlich in Zukunft? Sie haben ja jetzt schon einen Abschlag in den letzten 1-2 Jahren hingenommen auf ihre Bewertung. Ja, die Verkehrswerte sind an der Stelle gesunken. Und jetzt muss sich jeder Eigentümer entscheiden, stecke ich nochmal Geld rein, um, sage ich mal, wieder Wertaufholung zu betreiben und wie viel kostet das? Aber Modernisierung, Renovierung in dem bestehenden Gebäude ist auch komplex und nicht immer ist es möglich und es ist wahrscheinlich auch relativ teuer an der einen oder anderen Stelle.
Bei den Händlern hast du das Thema Insolvenzverfahren angesprochen, die auch das Ziel haben könnten, unliebsame Verträge abzuschütteln. Das erinnert so ein bisschen an die Sanierung im Einzelhandelssektor. Ist es vergleichbar?
Punktuell schon, ja, weil natürlich die Zukunftsprognose ist doch relativ unsicher. Alle gehen davon aus, dass es in 25, 26 wieder anzieht. Gewiss ist das aber nicht. Das heißt, die Frage ist, wie ich heute Zinsentilgung, Darlehen bedienen kann, wenn ich fremdfinanziert bin. Und wenn ich auf Mieten sitze, die, sage ich mal, unvorteilhaft für das Geschäftsmodell sind, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, was tue ich denn da eigentlich?
Jetzt sind es ja natürlich so Unternehmen, die sitzen wie die Spinne im Nest in der Baubranche. Das sind ja so Handelsplattformen, wo einfach jeder zugreift und diese Dinge verteilen. Hätte eine Insolvenzwelle in diesem Bereich möglicherweise Risiken, dass da nochmal ein Schlag auf die anderen Glieder der Wertschöpfungskette kommt?
Ja, auch die vorgelagerte Industrie ist zwar häufig im dreistufigen Vertriebsweg unterwegs, hat aber auch viel Direktgeschäft mittlerweile und auch aufgebaut und eigene Webshops aufgebaut. Er hat sich natürlich versucht, auch ein Stück weit von diesem Kanal Fachhandel, Bauelementehandel auch loszulösen. Aber nicht immer gelingt das. Das hätte natürlich auch nochmal negative Auswirkungen, ganz klar.
Es gibt ja schon eine ganze Menge Insolvenzen in der Baubranche oder hat es gegeben in den letzten Monaten in den verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette. Du hast die ein oder andere davon gesehen. Gibt es schon Takeaways, dass man sagen kann, die laufen im Sinne relativ smooth durch, die werden ordentlich gemacht oder sind es Sachen, wo es viel Streitigkeiten gibt? Das ist ja auch nicht unwichtig, diese Lessons Learned mitzunehmen für die langfristige Perspektive, was eine weitere Insolvenzwelle anrichten könnte, ob das Teil der Lösung oder Teil des Problems ist.
Ich glaube, das muss man bei jedem Asset, das man anschaut, individuell anschauen. Also welche Stakeholder sitzen am Tisch, wie hoch ist die Verschuldung, welche Lösungsalternativen gibt es? Also finanzielle operative Restrukturierung, außerinsolvenzlich, ist Staruk eine Möglichkeit, das relativ lautlos zu lösen, das Problem, also auch über eine Haircut-Struktur. In der Eigenverwaltung ist das Thema Distressed M&A immer ein Thema, wobei man sagen muss, in der aktuellen Lage da wahrscheinlich sehr, sehr schlechte Quoten rauskommen würde mit hohen Abschlägen auf die Asset-Werte. Und die Frage ist, ist Insolvenzplan möglicherweise auch ein gutes Tool, um den Gläubigern am Ende des Tages auch Mehrwerte bieten zu können, wenn die Erholung kommt? Das muss man abwägen und auch gegeneinander berechnen an der Stelle, was da die vorteilhafteste Lösung ist.
Was sind denn die kritischen Faktoren, damit eine Restrukturierung einer Baufirma im gegenwärtigen Umfeld überhaupt gelingen kann?
Die Frage ist, steht Eigenkapital zur Verfügung? Sag ich mal, gibt es einen Interessenausgleich zwischen, sag ich mal, Eigentümer, zwischen Gesellschafter und finanzierenden Banken oder Private Equity? Wenn alle das Gefühl haben, die Lösung ist nicht mehr so weit weg, das heißt, der Bau kann noch fertiggestellt werden, finanziert werden und es gibt auch einen Abverkaufsmarkt, wenn auch mit Abschlägen, dann ist dort eine Lösung sicherlich möglich. Wenn aber das Ufer zu weit weg ist und man nicht weiß, wie hoch und wie teuer wird diese Refinanzierung und wie kann ich das Asset am Ende des Tages, wenn es fertiggestellt ist, verkaufen, dann wird es möglicherweise Brüche geben und da wird nicht jeder Stakeholder, jeder Finanzierer an der Stelle mitmachen.
Wie sieht das bei der und auf der Unternehmensseite aus, bei den operativ tätigen Unternehmen, Bauzulieferern zum Beispiel oder Bauunternehmen? Was sind da die Erfolgsfaktoren, wenn man das jetzt zukunftsträchtig restrukturieren will?
Also auch dort jede Baustelle separat zu beurteilen. Wo steht sie in den Kosten? Wo steht sie im Ergebnis? Wie viel Kosten und Liquidität wird noch gebraucht, um fertigzustellen? Also wie weit ist, sage ich mal, ein Abverkauf auch möglich und zu welchen Preisen? Das muss ich mir für jedes Asset an der Stelle anschauen. Auf der Komponentenseite ist es möglicherweise etwas komfortabler, weil die Unternehmen sehr viel Substanz in den letzten Jahren aufgebaut haben, sehr substanzstark waren, sehr viel Geld verdient haben, also auch über gewisse Puffer und Reserven verfügen, die sie natürlich einsetzen können, um die Restrukturierung auch anzufinanzieren, wenn sie denn notwendig wird.
Die Branche hat jetzt nicht den Ruf, super professionell gemanagt zu werden. Gilt das auch für die jetzt laufenden Restrukturierungen oder sind da jetzt zumindest Profis am Werk?
Teils, teils, würde ich sagen. Also wenn man jetzt auf der Immobilien- und Projektentwicklerseite schaut, dann war doch in den letzten Jahren Goldgräberstimmung. Viele Dinge waren hochgeleveraged und es war ja auch immer möglich, einen Abverkauf hinzubekommen. Also teilweise wurden alte Schulden einfach mit dem Abverkaufswert, mit dem Verkaufspreis bezahlt, rückgeführt. Vielleicht blieb noch eine kleine Marge hängen, aber alle waren doch sehr, sehr gierig darauf, neue Projekte machen zu können. Auch in 2022, als die Immobilienkrise schon auch am Horizont sichtbar war und die ersten Zinserhöhungen kamen, wurde ja noch relativ heftig investiert, hohe Beträge auch investiert, die dazu geführt haben, dass letztendlich die Liquidität nicht sichergestellt werden konnte in diesem Konzern. Das hat das Geschäftsmodell mit diesen hohen Leverages hat bei dieser relativ drastischen Zinsumkehr doch dazu geführt, dass diese Geschäftsmodelle nicht überlebt haben an der Stelle.
Wie verhalten sich denn die Banken und die Gesellschafter gerade in der Bauindustrie, gerade wenn es darum geht, ein operativ okayes Unternehmen finanziell wieder auf sichere Beine zu stellen? Sind die beiden finanziellen Stakeholder bereit, Zugeständnisse zu machen, um die Bilanzen zu sanieren, vielleicht frisches Eigenkapital reinzugeben oder Kredite zu restrukturieren?
Ich denke, dass die Banken natürlich die erste Option versuchen zu ziehen. Gibt es irgendwie ein Moratorium auf der Tilgungsseite? Kann man strecken? Kann man aussetzen? Kann man das Problem in die Zukunft verlagern? Und darauf hoffen, dass der Markt wieder anspringt und dass man letztendlich das Geschäftsmodell so aufrechterhalten kann. Natürlich muss man die Liquidität im Blick haben, ne? Das ist, glaube ich, ganz alles entscheidend an der Stelle. Wenn Liquidität und Fresh Money Bedarfe bestehen, dann wird von Seiten der Finanzierer der erste Blick zu den Gesellschaftern gehen, ob es einen Eigenkapitalbeitrag gibt. Wenn man da das Thema mit Ja beantworten kann, dann wird man möglicherweise auf Bankenseite auch noch eine Lösung finden, wobei man sagen muss, in dem aktuellen Umfeld, denke ich, alle Finanzierer an der Stelle sehr restriktiv unterwegs sind.
Würdest du im Moment in Bauunternehmen nachfüttern, nachinvestieren als Gesellschafter oder als Bank?
Es kommt ein bisschen darauf an, was in was gebaut wird. Also ist es Wohnungsbau, ist es Bürogebäudebau, ist es Logistik? Da gibt es ja auch unterschiedliche Märkte, die man separat auch betrachten muss. Das kommt auf das Portfolio und die Geschäftsmodellpositionierung an. Es könnte schon gut sein, dass es einige Bauunternehmen gibt, die sehr interessant sind, auch für die Zukunft gut aufgestellt sind, wo sich ein Investment lohnen könnte aktuell.
Aber eigentlich klingt das so bei dir, dass die Finanzrestrukturierung im Moment noch ein bisschen eine größere Hürde ist als die operative Sanierung. Nehme ich das richtig wahr?
Ja, ich denke, wenn die Passivseite der Bilanz zu hoch geleveraged ist und zu viel Geld und zu hohe Kapitalschnitte notwendig werden, dann ist das möglicherweise eine Hürde, die sich nicht im außerinsolvenzlichen Bereich mehr lösen lässt. Ja, da muss man möglicherweise das Insolvenzverfahren suchen, um sich auch passivseitig zu restrukturieren. Dazwischen steht natürlich auch das Staruk als Instrument zur Verfügung, was in den letzten ein, zwei Jahren doch an Wert gewonnen hat an der Stelle.
Sprechen wir mal über Private Equity. Jetzt war ja die Baubranche eigentlich immer ein Sektor, von dem sich Private Equity eher ferngehalten hat. Das hat sich jetzt in den späten Boomjahren verändert. Wir haben doch einige PE-Deals in dem Sektor in Deutschland gesehen. Wie schlagen sich denn die PE-finanzierten Bauunternehmen und Zulieferer in der aktuellen Krise?
Ja, die sind ja relativ neu. Also Private Equity war nie so stark, ganz stark vertreten in dem Bau- und Baukomponentenbereich, weil die Wachstumsraten in diesen Bereichen über das langjährige Mittel nicht über vielleicht 2-3% per anno rausgekommen ist. Ausnahme ist, wenn man in ein Asset investiert hat, was wirklich sehr, sehr innovative Produkte hergestellt hat, was deutlich höhere Wachstumsraten hatte. Das heißt, auch der Leverage für die Private Equities und auch um eine hohe Eigenkapitalrendite zu generieren, waren sie doch sehr vorsichtig, in diesen Bereich einzusteigen. Die Boomjahre haben dann schon den einen oder anderen angelockt. Private Equity hat sicherlich finanziert auch nach in der Krise, gerät aber möglicherweise bei den Fondsstrukturen auch schnell an die Grenzen, wo weitere Nachschüsse nicht so ohne weiteres möglich sind. Bei familiengeführten und langjährigen Bauunternehmern sieht das möglicherweise etwas anders aus. Für die ist die Sache eine Herzensangelegenheit und die haben schon die eine oder andere Krise mehr überstanden.
Siehst du Anzeichen dafür, dass die Private Equity geführten Bauzulieferer vielleicht sogar besser durch die Krise kommen, weil sie einfach professioneller gemanagt sind? Die Hürden hängen da ja nicht so hoch, die Latte hängt da ja nicht so hoch in der Branche.
Also das Cash-Management, die Transparenz ist möglicherweise schon höher, weil einfach besser geführt, stringenter geführt. Es gibt aber eine große Anzahl von Bauunternehmen, die sehr gut ausgestattet sind, gute Prognosetools haben, wo das Controlling auch das Bau und Kalkulation, Vorkalkulation, mitlaufende Kalkulation und Nachkalkulation auch sehr stimmig sind. Also da hat, sage ich mal, die nicht Private Equity geführte Bauunternehmen doch sehr deutlich an Exzellenz gewonnen in den vergangenen Jahren, was einfach auch notwendig war. Und ich bin nicht so überzeugt, dass Private Equity hier einen Vorteil hat in der Krise, insbesondere wenn die Taschen nicht besonders tief sind. Also wenn die Fondsstrukturen so aufgebaut sind, dass man nicht nachschießen kann, vielleicht einmal, aber das nicht ausreichend ist, dann glaube ich, ist auch Private Equity ganz schnell unter Druck an der Stelle.
Es könnte vielleicht eine Einladung sein an diejenigen, die bis jetzt noch nicht engagiert sind, beziehungsweise mit neuen Assets in die Branche rein wollen und ihre alten Assets dann vielleicht auch in die Restro oder Insolvenz schicken. In der Krise steht immer eine Chance. Der Markt ist extrem vielfältig. Würdest du jetzt schon einem Private Equity Investor raten, sich die Bauindustrie mal sehr genau anzuschauen im Sinne eines antizyklischen Investitionsprofils?
Dass man sich damit beschäftigt, das glaube ich ja, würde ich auch empfehlen. Aber möglicherweise ist noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber da muss man auch sagen, dass nicht jedes Private Equity Haus sich mit Distress-Strukturen und schwierigen Branchen ganz kommod und wohlfühlt. Das muss man auch sagen. Eine große Anzahl an Private Equity Häusern möchte in dem Bereich eigentlich nicht unterwegs sein. Sie setzen auf wachstumsstarke Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich, Medizintechnikbereich oder Software- und IT-Bereich, wo sie auch besser leveragen können, wo es auch möglicherweise leichter ist, eine Konsortialfinanzierung und zu bekommen, eine Akquisitionsfinanzierung zu bekommen, als sich mit in der Bauindustrie zu beschäftigen, wo sie vielleicht auch nicht das notwendige Know-how haben.
Gibt es irgendwelche Bereiche, die du für besonders attraktiv hältst für Private Equity, vielleicht in den nächsten 5 Jahren mit Blick auf den beginnenden Aufschwung, und welche, die du absolut für unattraktiv hältst oder wo du abraten würdest, sich da zu engagieren?
Das kommt immer darauf an, in welche Endkundenbereiche letztendlich die Produkte oder die Dienstleistung gehen. Ich denke, der öffentliche Bau ist weiterhin ganz gut gelitten aktuell, weil auch langfristige Budgets und öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Wir haben in Deutschland einen Infrastrukturstau, der natürlich über die nächsten 10, 20 Jahre aufzulösen ist. Das gibt eigentlich schon eine gute Perspektive an der Stelle. Alles, was Heizung, Lüftung, Technik anbelangt, ist sicherlich auch aktuell sehr hochinteressant, auch vor dem Hintergrund des Heizungs- und Modernisierungsgesetzes an der Stelle, quasi auch der gesamte Austausch dort. Und ich denke schon, dass der eine oder andere Private Equity auch darüber nachdenkt, Handwerkergruppen zu konsolidieren, um da, sage ich mal, Skaleneffekte zu nutzen, um einfach in der Wertschöpfungskette auch professioneller abwickeln zu können.
Aber die damit angefangen haben in den letzten Jahren, die haben sich ja schon eine blutige Nase geholt, nehme ich an, oder?
Ja, vereinzelt ist das richtig, aber auch teilweise isoliert betrachtet, weil große Kunden teilweise ihre Zahlungen eingestellt haben, weil sie selber Schwierigkeiten hatten. Das war, glaube ich, so am Anfang des Investments nicht zu erwarten.
Glaubst du, dass das so ein bisschen dieses Thema, sagen wir mal, Buy-and-Build-Konzept im Handwerksbereich kontaminiert hat für die Branche?
Zumindest sind die, denke ich, einige vorsichtiger geworden, um sich die Geschäftsmodelle, sage ich mal, nochmal genau anzusehen. Und man muss wirklich die Nase tief drin haben im Geschäftsmodell, um auch alle Implikationen gut verstehen zu können, wie die Zusammenhänge sind. Und jemand, der von außen das versucht, nur analytisch sich herzuleiten, der wird möglicherweise Schiffbruch erleiden.
Jetzt gibt es 2 Hoffnungsschimmer für die Branche. Der einen, den haben wir schon angesprochen, der ist, glaube ich, relativ klar, die Zinswende. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es da im Laufe des Jahres die ein oder andere Entlastung geben wird und vor allem auch im Blick ins nächste Jahr. Wird jetzt nicht der Hammer sein, aber es wird vielleicht ein bisschen helfen. Das andere ist ein bisschen diffuser, nämlich die Diskussion in der Politik, durch die Regulierung der Bauvorschriften die Branche zu entlasten und auch die Kosten wieder zu dämpfen. Was hältst du denn davon? Glaubst du, dass da wirklich was Signifikantes passieren wird in den nächsten 1-2 Jahren?
Ich glaube, dass die Gesetzgeber und der Gesetzgeber schon gesehen hat, dass sie an der Stelle was tun müssen. Ich meine, wir haben ja 16 unterschiedliche Bauverordnungen in den einzelnen Bundesländern. Dass man das konsolidiert, ich glaube, dass das mittlerweile allgemeingültiges Gedankengut. Aber bis das dahin kommt, dass es konsolidiert ist, Verallgemeinheit ist, bis man diese Bürokratie entschlackt hat, Also da habe ich keine Hoffnung, dass das schnell passiert. Also da gehe ich eher, habe ich eine Dekade vor uns, also irgendwas 5 bis 10 Jahre, bis es dahin kommt. Also leider ist es doch so, dass die öffentliche Verwaltung extrem langsam arbeitet und, sage ich mal, der Modernisierungswille zwar ausgedrückt wird, aber die stringenten Handlungen dahinter fehlen.
Wie sieht es aus mit der punktuellen Deregulierung einzelner Vorschriften in den 16 Ländern? Kann da was passieren?
Ja, da wird mit Sicherheit was punktuell passieren. Ich zweifle aber an, dass das der große Schritt ist, der gebraucht wird, um hier wirklich substanziell zu helfen, der Branche wirklich Unterstützung zu geben. Wenn die Bundesregierung und die Bundesländer etwas tun wollen, dann stellen sie am besten in der aktuellen Situation wieder die gängigen Förderinstrumente zur Verfügung, die plötzlich ja nach der Zinswende fast alle auch abgekündigt worden sind, um gewissermaßen einen Teil davon zu überbrücken und hier für eine Anschubfinanzierung zu sorgen.
Das ist kurzfristig. Langfristig bist du ja auch skeptisch, aber wenn ich dich richtig verstehe, prinzipiell hätte das Thema Deregulierung, Harmonisierung der Bauvorschriften schon ein Gamechanger-Potenzial. Es wird nur sehr lange dauern, bis es dazu kommt, wenn es dazu kommt.
Das hat Gamechanger-Potenzial, definitiv. Aber es ist ja so, dass die Branche, wie du am Anfang gesagt hast, eine relativ lange Wertschöpfungskette hat. Wenn man da schneller werden will und auch kostengünstiger sein möchte, dann gehören mehrere Punkte zueinander. Das eine ist das Thema Deregulierung. Das andere ist nicht die Überfrachtung mit ESG-Kriterien, CO2-Auflagen im Gebäudebestand. Da, glaube ich, muss der Gesetzgeber einen Weg finden, wie der bestehende Gebäudebestand, der doch durchschnittlich relativ alt ist in Deutschland, wie der in die Moderne überführt werden kann. Und das wird die private Wirtschaft alleine vermutlich nicht stemmen können. Das heißt, es wird auf gut strukturierte Förderinstrumente ankommen an der Stelle. Das Thema serielles Bauen ist sicherlich auch ein Thema. Digitalisierung ist ein Thema durch die gesamte Wertschöpfungskette hindurch. Schneller zu werden, aber auch günstiger zu werden. Das wird sicherlich den Bau auch ein Stück da antreiben. Grundsätzlich bin ich positiv, was die langfristige Entwicklung anbelangt, weil wir doch sowohl von der Infrastruktur als auch im Gebäudebestand erheblichen Nachbesserungsbedarf haben und da es eigentlich grundsätzlich viel zu tun gibt.
Könnten die Fördertöpfe in Verbindung mit einer moderaten Zinswende so eine Art Initialzündung leisten im Laufe des Jahres oder vielleicht im nächsten Jahr?
Das glaube ich schon, dass man den einen oder anderen dann davon überzeugen kann, wieder sich mit Investitionen zu beschäftigen. Das kann schon der erste Hebel sein, ja.
Sehr interessante Branche, lieber Jan-Erich. Danke dir, dass du heute mit uns diese Tour gemacht hast. Wir sind schon am Ende unserer halben Stunde am Bau. Normalerweise muss ich immer ein paar Wochen in die Physio, wenn ich mal körperlich mit angepackt habe. Aber heute war es ganz angenehm. Hat Spaß gemacht mit dir.
Ja, vielen Dank, Michael. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und für alle, die sagen, man kann doch keinen Podcast zum Thema Bau machen, ohne einen Spruch vom Bau zu bringen, habe ich natürlich noch einen für euch. Dieser hier soll Hoffnung und Zuversicht ausdrücken und lautet: Das ist gar nicht undicht, das ist Restfeuchte. In diesem Sinne sage ich heute Adieu für euch bei WhatsApp Corporate Finance zusammen mit Jan-Erik Gürtner. Das war's für heute. Bis bald mal wieder. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com